Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Film ab, Buch aufgekonnt, ahnungslos, ihr habt es bereits erraten, der Podcast mit mir, dem Bene, und selbstverständlich mir digital zugeschaltet mit dem Leon. Wir beide haben was Feines mit euch vor, wir sind im nächsten James Bond Film, nämlich Der Hauch des Todes Part 1 oder The Living Daylights im Original. Aber bevor wir da uns mit auseinandersetzen, erstmal die Frage an dich, Leon, wie geht's dir und wie ist der erste Teil des Films bei dir so angekommen?
Servus zusammen, ich freue mich auch wieder dabei zu sein, ich freue mich, dass du gut drauf bist, wie es scheint, das ist sehr gut. Der Hauch des Todes ist auch schon mal eine gute Überleitung, heute wieder ein bisschen mehr Stimme, ich muss nicht ins Mikro hauchen, insofern, das ist, haben wir schon mal erfolgreich überstanden. Der erste Filmteil, um deine Frage zu beantworten, kam bei mir eigentlich soweit ganz gut an, muss ich sagen. Ja, es war jetzt wieder natürlich so ein bisschen eine Umstellung auch mit einem neuen Bond, können wir vielleicht auch nochmal irgendwie drauf eingehen, aber so an sich, der Inhalt fand ich, ließ sich ganz gut an, kann man was mit anfangen, oder ist es dir da irgendwie komplett anders ergangen?
Nee, ist es mir tatsächlich nicht. Ich bin eigentlich ganz angetan von den zwei Dalton-Filmen, das muss man, glaube ich, sagen, weil du hast einen ziemlichen Wechsel in der Anlage des Bonds drin. Ich glaube, ich habe ja damals bei der Besprechung, dass er ein bisschen anders einfach von den Charakterzügen angelegt ist, als Roger Moore ihn vielleicht interpretiert hat, aber vielleicht auch mittlerweile vom Drehbuch oder von den Produzenten vorgegeben wird. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und du merkst auch so ein bisschen, dass wir in den neuen Zeiteinkommen so langsam an die 90er rankommen. Also wir sind ja da irgendwie Ende der 80er, als der Film produziert wurde oder erschien. Und das ist ganz erfrischend und ich glaube tatsächlich, oder ich hatte bisher ganz, ganz gut Spaß an dem Film und bin mir ziemlich sicher, dass es auch so weitergeht.
Ja, du bist ja da schon ein bisschen mehr drin als ich. Du hast ja auch da die Filme schon mal gesehen. Ist ja für mich nach wie vor noch Neuland. Also alles vor 2000 ja, ist stimmt. Ja keine Chance bei mir, ja. Ist klar. Aber dementsprechend, ja, ist schon mal ein guter Fingerzeig, würde ich sagen, wenn du da positiv bist, auch für die zweite Hälfte. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir überhaupt erstmal in die erste reinstarten, würde ich sagen.
Genau, und dann fange ich mal wieder mit den Key Facts an. Wenn du schon mal überlegen kannst, ob du einen netten Side Fact hast oder Hintergrundinformationen. Also, wir besprechen heute The Living Daylights, im Deutschen Der Hauch des Todes. Sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Königreich ist er 1987 erschienen, produziert von Albert R. Broccoli, genauso mit Anteilen von Michael G. Wilson. Der Titelsong ist auch gleichnamig mit dem Film The Living Daylights, geschrieben und gesungen von Aha, produziert von John Barry. Also wir kommen in eine Musikrichtung, die dann schon mal ein bisschen geläufiger ist für Personen, die Ende der 90er geboren sind. Und selbstverständlich wurde wieder der Zuschauerpreis, nämlich die Goldene Leinwand 1988, gewonnen. Also da bleibt man sich treu. Wen haben wir denn da so, den wir sehen können? Also zum einen als James Bond ist Timothy Dalton auf der Bühne oder auf der großen Leinwand zu erkennen. Das Bond-Girl ist diesmal Cara Millowy, verkörpert von Myram Dabo. Einen Brad Whittaker von Joe Doe Baker, Kamran Shah von Art Malik, den haben wir aber diesmal noch nicht dabei, General Kosko von Jeroen Krabbe, General Pushkin von John Rhys Davies, Necros, cooler Name übrigens, von Andreas Wisniewski, M von Robert Brown verkörpert, Miss Moneypenny ist nicht mehr Lois Maxwell, sondern Caroline Bliss, dafür Q, allseits bekannt als Desmond Llewellyn. So, viele Namen, viele Informationen, aber jetzt die Frage an dich, hast du in deiner Recherche irgendwas über den Film rausgefunden, was dich nachhaltig beeindruckt hat?
Ja, ich meine, da gibt es ja immer die verschiedenen Informationen, die man dann so findet. Genau, ich fand es ganz interessant, dass auch zu der Zeit sowohl Brosnan als auch Dalton beide schon zur Auswahl standen und man sich nicht so richtig entscheiden konnte. Das fand ich einen ganz interessanten Fakt. Genau, und dass Brosnan dann quasi raus war, weil er irgendwie an anderer Stelle bei einer Serie in Amerika verlängert hat. Wir wissen alle, man hat es dann auch mal versucht, erfolgreicher. Fand ich irgendwie ganz interessant, dass da zwei Leute zur Auswahl standen, wo man sich eigentlich auch nicht richtig entscheiden konnte und es am Ende für einen entschieden wurde. Fand ich einen ganz guten Fact. Ansonsten, ja, das ein oder andere habe ich noch gesehen zum Thema Schnitt, dass da ein paar Sachen rausgeschnitten wurden, weil sie so ein bisschen absurd waren, unter anderem eine Szene, die ein bisschen fliegender Teppich mäßig daherkam, das zum einen, aber wir haben ja auch noch ein, zwei Szenen drin, die durchaus interessant sind, aber auch in die Bond-Welt, denke ich, gehören. Ich sag nur Cello-Koffer, kommen wir sicher später auch noch dazu. Solche Sachen hat man dann immerhin drin gelassen und ich denke, ist auch nicht unnormal, dass man Szenen dann rausschneidet. Hast du noch was, was irgendwie hier an dieser Stelle gesagt werden müsste?
Ja, ich kann mich bei dieser Schauspielerauswahl oder Verkörperung des Bonds anschließen. Also ich glaube, wir hatten es sogar schon mal erwähnt in einem der vorangegangenen Filme, dass Dalton deutlich früher schon mal in Betracht gekommen ist, um den James Bond zu geben. Nämlich als Sean Connery gesagt hat, er hat eigentlich keinen Bock mehr, war man auch schon an Timothy Dalton dran. Aber der selber gesagt hat, ey, prinzipiell echt Bock, aber ich bin zu jung noch dafür. Also das passt mit der Rolle einfach nicht. Und man ihn immer wieder auch schon während der Roger Moore-Ära gefragt hat, als der dann auch so langsam die Lust verloren hatte, so rund um in tödlicher Mission, ob er es übernehmen möchte. Aber auch da war keine Chance oder er hat sich da immer noch nicht drin gesehen. Und dann hast du es genau richtig gesagt. Dann kam jetzt eben der Wechsel, wo Moore gesagt hat, ne, jetzt bin ich wirklich raus. Man hat wieder bei Dalton geklingelt. Da hieß es auch erst gerade schwierig, weil er auch eine Produktion parallel hatte. Dann hat man sich auf Brosnan gestürzt und der hat dann auch gekorbt, eben mit der Fernsehserie, die er hatte, weil das einfach keinen Sinn ergeben hat für Broccoli. Der hat gesagt, ey, das funktioniert nicht, du kannst nicht einerseits der Bond sein und dann in einem laufenden Fernsehprogramm wöchentlich zu sehen sein, das funktioniert nicht. Bond ist so ein Unikat-Ding und dementsprechend war dann so viel Zeit verstrichen, dass Timothy Dalton doch wieder Zeit hatte und man ihn dann verpflichtet hat. Ganz schön viel Information an der Stelle. Auch eine Information, die nicht ganz unwesentlich ist, John Barry wird uns diesen Film ein letztes Mal beehren. Danach hat er an mit den Dreharbeiten und mit der Musik nichts mehr zu tun. Das ist eine ziemlich lange Ära gewesen, die John Barry da geprägt hat und definitiv irgendwo sinnbildlich mit James Bond verkörpert wird. Alles andere, was ich habe, ist auch szenenbezogen und ich hoffe, dass ich mich dann in den richtigen Momenten daran erinnere und das dann einflechten kann. Andernfalls baue ich das sehr auf dich.
Ich werde mein Bestes geben. Kriegen wir zusammen hin. Es sind immerhin zwei Leute, die an irgendwas denken können.
Dann würde ich sagen, bevor ich loslege mit der Szenenbesprechung und du natürlich jederzeit kommentierst, wäre es doch ganz cool, wenn wir eine ganz kurze Zusammenfassung bekommen könnten, vielleicht von dir, mit was uns da heute so grob erwarten könnte.
Ja, da niemand im Raum sonst aufzeigt, übernehme ich an der Stelle. Nee, selbstverständlich habe ich es vorbereitet. Genau, wir steigen rein heute. Bond bekommt natürlich seinen neuen Fall, sonst gäbe es den Film nicht. Auslöser ist aber diesmal nicht irgendein Bedarf von M. Wir hatten es ja auch, dass durchaus persönliche Geschichten da reingespielt haben, gerade auch in den Büchern, sondern ein Mord bei einem Übungsmanöver in Gibraltar. Die Ermittlungen ziehen Bond dann recht bald erstmal etwas ins östliche Europa. Mit drin hängen natürlich, wer hätte es gedacht, einmal mehr die Russen. Das heißt, die werden hier auch wieder eine Rolle spielen. Doch die Sache ist tatsächlich nicht so klar, wie es eigentlich erscheint. Es geht die Frage, geht es hier eher um systematisches Töten europäischer Agenten oder westlicher Agenten, muss man eigentlich sagen, oder doch mehr um den Waffenschmuggel? Also die Fragen schweben da so ein bisschen drüber. Und die Russen selbst scheinen irgendwie auch nicht so ganz sich im Klaren darüber zu sein, um was es eigentlich geht. Jedenfalls geben sie das vor. Die Frage ist also, haben sie die Kontrolle verloren oder haben sie den Überblick weiterhin behalten über ihre eigenen Leute, über das Weltgeschehen? Und Bond versucht ihnen jedenfalls die vermeintlich besten Leute abzugraben. Das kann man an der Stelle auch schon sagen. Wie er das hinkriegt, erfahren wir gleich. Und letzten Endes natürlich möchte Bond den Fall lösen. Dass er es hinkriegt, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig. Die spannende Frage wird aber sein, wie wird er das Ganze ins Ziel bringen? Und ja, damit würde ich sagen, steigen wir rein.
Sehr gut. Ja, klassischerweise steigen wir auch rein mit der Gunbarrel-Szene, direkt mit unserem neuen Bond, also mit Timothy Dalton. Das Setting ansonsten ähnlich wie immer, also da gab es keine große qualitative Aufwertung, immer noch in diesem Schwarz-Weiß-Tonus gehalten und dann eben mit dem roten Farbverlauf oder dem blutigen Farbverlauf. Und wir eröffnen die Szene dann zu einem Militärstützpunkt. Wir können es gerade noch nicht verorten, wo wir genau sind. Haben dann den Switch in ein Flugzeug rein, in ein großes Militärflugzeug, wo M gerade erklärt an eine Anzahl an Leuten, dass es ein Test bevorsteht oder jetzt gerade ansteht, ein Test des Verteidigungsministeriums. Es ist zwar nur ein Test, aber er will oder würde sich sehr darüber freuen, wenn die Doppel-Null-Abteilung, die ausgesucht wurde, da sehr gut abschneidet bei und das Ding nach Hause bringt. Ja, das Ganze soll auf Gibraltar stattfinden und man soll dort ankommen, ohne vom Radar wahrgenommen zu werden. Das Gegnerteam bildet diesmal das SAS. Also man hat ein klassisches Zwei-Fronten-Team und eine größere Übung international. Und ja, genau, man möchte das Ganze eben aus Ems Sicht für sich entscheiden, auch wenn es eben nur ein Test ist. Und genau drei Männer springen dann aus dem Flieger. Und bevor sie springen, haben wir so eine schöne Aufreihung. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Man hat extra neben Dalton, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, zwei Personen genommen, die sehr starke Ähnlichkeiten haben mit Roger Moore und Sean Connery. Um da nochmal so ein bisschen für Verwirrung zu sorgen, damit man nicht jetzt weiß, wer ist denn jetzt hier der Neue und hat man da vielleicht doch nochmal jemand anderes.
Ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, aber eigentlich eine witzige Idee. Ich fand es aber schwierig, dadurch, dass alle wieder quasi komplett vermummt da rausgesprungen sind mit Helm etc. Ja, ist mir tatsächlich jetzt nicht so aufgefallen, aber eigentlich ein ganz cooler Sidefact auch.
Ja. Die drei machen sich auf den Weg Richtung gibraltisches Festland und werden, oder beziehungsweise einer wird direkt von einem der Späher entdeckt. Also da ist einer vor Ort, man als Zuschauer denkt jetzt, okay, das wird einer vom SAS sein. Der hat dann halt schon mal gute Karten. Alle drei schaffen die Landung unbeschadet, können auch relativ schnell ihren Fallschirm beiseite räumen. Und der Letzte, der landet oder für uns gezeigt wird, ja, wird direkt von einem SAS-Mann markiert. Also sie haben keine scharfen Munition logischerweise, weil es jetzt nicht so sinnvoll ist, sich in der Übung über den Haufen zu ballern, sondern ähnlich wie beim Paintball Farbpatronen. Genau, also der erste Mann ist dann theoretisch schon raus. Ein weiterer Kollege versucht, einen Abhang mit einem Seil hochzuklettern, doch der Speer, den wir am Anfang eingeblendet bekommen haben, macht diesen direkt ausfindig. Der wird von einem SAS-Mann dann markiert, also der Speer wird angeschossen. Kommentarlos zieht er seine eigene Waffe und ja, er schießt dann den ihm fremden SAS-Mann. Damit wird klar, gut, der spielt nicht im gleichen Team, beziehungsweise für gar kein Team, sondern hat irgendeine andere Mission, auf die er ist. Schnappt sich einen Zettel mit einer Botschaft an einem Karabiner und schickt sie zu dem Doppel-Null-Agenten das Seil herunter. Und kurz nachdem dieser diese Botschaft lesen konnte, kappt er auch das Seil und der Mann stürzt in den Tod. So. Das heißt, wir haben nur noch zwei Doppel-Null-Agenten und vom SAS wissen wir jetzt nicht, wie die genaue Anzahl, aber auch da ist es einer weniger. Also bleibt der letzte Mann, den wir noch nicht gesehen haben, in dem Fall unser Bond, der kommt zu diesem Absturz seines Kollegen von oben, von der Klippe, untersucht den Tatort, findet den toten SAS-Mann und beobachtet, wie der Speer einen weiteren SAS-Mann ausschaltet und einen Jeep klaut. Daraufhin springt, ich kann es vorwegnehmen, unser 007 auf das Dach des Jeeps und muss sich da einigen Turbulenzen und Beschuss durch die Decke hingeben. Er schafft es aber natürlich wieder unbeschadet. Auch das Militär wird aufmerksam, dass hier irgendwas nicht stimmt und beginnt den Beschuss auf das Fahrzeug.
Zufällig haben aber alle an dem Tag nur Platzpatronen auch. Das ist nicht besonders praktisch. Ich meine, sicher ist sicher, aber wenn sowas passiert, ist halt scheiße.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also die ersten versuchen damit Farbpatronen das Ding aufzuhalten, was ein bisschen quatschig ist. Und hinten raus wird dann die scharfe Munition geholt. Dummerweise ist im Kofferraum eine explosive Ladung, die sich dann entzündet. Und ja, unkontrolliert ballert der Jeep durch Kiosk und irgendwelche Sitzbereiche. Touris müssen quasi über Mauern springen, irgendwelche Abhänge runterrollen, damit sie nicht erfasst werden. Und das während die beiden mittlerweile, ist James im Fahrzeug, sich am Steuer prügeln. Abschließend kracht dann das ganze Ding durch eine Mauer, einen Abhang hinunter, ewig langer freier Fall aufs Wasser zu. Und Gott sei Dank hat James noch einen Ersatzfallschirm dabei, den er im letzten Moment ziehen kann und ganz entspannt auf einer Yacht landet. Da befindet sich natürlich eine nette Frau, die sich gerade sonnt und am Telefonieren ist. Und ihr Leid klagt, dass sie endlich mal einen richtigen Mann kennenlernen will. Bisher sei das nicht der Fall. Was ein Timing. Dass James gerade kommt, der entwendet ihr direkt das Telefon, meldet sich bei seiner Firma, also beim Secret Service, und stellt sich bei der Dame als James Bond vor. Also direkt die ikonische Einleitung ist gegeben. Und sie macht eine Einladung, die er nicht ausschlagen kann, weshalb er dann sagt, er braucht auch noch ein bisschen länger, als er ursprünglich angegeben hatte. Und das ist der Opener. Dann ja, gehen wir ins Intro.
Geht's gleich ab, würde ich sagen. Also hast du schon einiges an Action geboten, wo ich mir schon auch kurz gefragt habe, so, ja, ist jetzt nichts komplett Ausgefallenes im Bond-Universum, aber musst du dich danach schon ranhalten, dass du mit der Pre-Title-Szene dann wieder mithalten kannst, hinten raus, wenn es nochmal in Richtung Thema Action geht oder so. Also bin ich gespannt. Du weißt ja da wieder ein bisschen mehr, aber ich fand, da haben sie schon ordentlich was geboten zum Anfang.
Ja, ich finde es auch ein sehr, sehr gelungener Opener, der direkt die Messlatte ordentlich hochsetzt. Auch Gibraltar als Auswahl, sehr interessant, das ganze Setting zu wählen. Ja, hat mir auch gut gefallen. Das Intro, ja, da haben wir tatsächlich auch nicht gerade die Neuschöpfung des Jahrtausends zu erleben. Wir haben wieder mal sehr viele bunte Lichter, wir haben Schattenspielchen, Frauen, die sich rumrekeln und nichts anhaben. Dabei haben viele der Frauen eine Pistole in der Hand, schießen auch logischerweise. Wir haben ein paar Wasserelemente wieder drin, also Spiegelungen durch die Wasseroberfläche. Das ist mal wieder ein großes Thema. Dabei haben wir auch irgendwie wieder aufs Trampolin gepackt für akrobatische Sprünge. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Musik, hat mir schon gesagt, gleichnamig The Living Daylights von Aha, fand ich persönlich eigentlich ganz gut. Mhm. Von der Tonalität vielleicht ein Ticken ruhig, zu ruhig und unaufgeregt. Also es ist sehr, ja, es ist begleitend, baut jetzt nicht diese riesen Action Szenen auf oder schafft damit große Erwartungen, aber es hat sich für mich einigermaßen generisch angefühlt. Ja, darüber
würde ich,
hinaus.
Würde ich mitgehen. Ja, würde ich mitgehen. Also habe ich gar nichts groß anzuschließen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, nur bestätigen.
Alles gut. Ja, und was mir besonders aufgefallen ist, wir hatten ziemlich viele Echtfrauenaufnahmen, heißt wirklich abgefilmt, ohne dass da irgendwas drüber gelegt wurde, gespiegelt wurde, im Schatten sich befindet, sondern die Frauen so, wie sie sind quasi, mit der Pistole und so weiter und so fort, aber als Person wirklich sichtbar aufgenommen, das war mal ein bisschen was anderes, aber im Großen und Ganzen war es jetzt nichts, gänzlich Neues, also, würde ich behaupten.
Wenn wir mal ehrlich sind, stagniert die Titelszene eigentlich seit 20 Jahren. Da ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, vielleicht gelehnt, aber nahezu.
Ja, wahrscheinlich. Bei den großen Bond-Konnoisseuren dieser Welt fänden die das natürlich super, weil du immer wieder einen Wiedererkennungswert hast.
Ja.
Ich finde es, wie gesagt,
ich glaube, den kann man doch sicher auch irgendwie anders halt geiler herstellen. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja eigentlich auch das. Jetzt hätte ich fast Jingle gesagt, aber den ikonischen Sound, ja, den du ja da auch mit einbauen könntest, aber du machst wenigstens immer ein bisschen was anderes in der Pre-Title-Szene. So habe ich halt jedes Mal, in der Titelszene, so habe ich halt jedes Mal das Gefühl, ja, Diggi, habe ich halt schon gesehen. Ja, gut, sind auch nur Namen, die da drüber flimmern, aber ey, wenn wir es so halt aufziehen, dann können wir es auch lassen halt. So. Mhm. Das ist zumindest so mein Gefühl und vielleicht, ja, bin ich mittlerweile auch ein bisschen genervt dann, wenn es zu dem Punkt kommt. Aber gut, es kann sich ja noch ändern, wir haben ja noch ein paar vor uns.
Exakt, und das kann ich ja vorwegnehmen, es wird sich auch noch was ändern, aber aktuell ist es noch nicht der Fall, deswegen bleiben wir natürlich im Präsens. Wir starten danach in Bratislava in der Tschechoslowakei, um genauer zu sein, in einem dortigen Konzerthaus, sitzt auf einer Empore ein Mann, uns unbekannt, und wartet, bis dann eben 007 eintritt, ebenfalls auf die Empore kommt und direkt einen verbalen Seitenhieb erfährt. Der Mann ist nämlich Leiter von Abteilung V und wartet jetzt schon eine ganze Weile auf Bond. Der ist nicht pünktlich. Hier geht es eigentlich um den Einsatz und nicht um private Belustigung am Samstagabend. Die Zielperson, so wird hier mitgeteilt, sitzt zwischen zwei KGB-Leuten auf der anderen Seite des Konzerthauses, auch ebenfalls auf einer Empore. James hat einen Feldstecher oder ähnliches dabei und guckt sich das Ganze kurz an, guckt dann aber zum Konzert, also zum Orchester, und dort fällt ihm eine Cellistin extrem ins Auge. Und wer jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, wird wissen, okay, das wird irgendeine Bedeutung noch haben. Gut.
Tatsächlich, ja.
Wieder gibt es einen Rüffel. Koskov, so heißt die Zielperson, wird in der Pause gehen. Man muss jetzt handeln und loslegen. Weshalb James und der Leiter von Station V dann das Konzerthaus verlassen und in einen Laden oder eine Wohnung schräg
gegenüber. Ich hatte fast das Gefühl, das ist sogar wie so ein verlassenes Parteibüro.
Partei oder
so ein
Scheiß hatte ist. Ich auch überlegt,
aber,
ja.
Ja, es wird nicht deutlich, ist auch nicht so wichtig, aber es gibt oben auf jeden Fall eine entsprechende Wohnung oder Wohneinheit, genau. Einzelzimmer, wie auch immer.
Sie gehen durch diesen Laden oder was auch immer es ist, dann in eine Wohnung und auf dem Bett liegt für James ein Scharfschützengewehr für ihn präpariert mit einem mächtig fetten Objektiv. Hat er was von einem Kameraobjektiv, muss man sagen. Und an dem Schlafzimmer ist ein Balkon. Da ist deswegen wahrscheinlich auch der Weg mit der Partei haust, Fett, Hammer und Sichel. Also das, ich hätte schon gesagt, das Logo der Sowjets, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, genau von da aus soll James dann Position beziehen. Koskov ist extrem wichtig beim KGB, wird uns mitgeteilt. Der Stationsleiter hat es geschafft, ihn umzudrehen, sodass er jetzt fliehen soll und eben auf ihre Seite überwechselt. Der Fluchtplan ist aber streng geheim. James weiß ja Bescheid, man darf über solche Sachen nicht reden. Koskov hat aber explizit James als Schütze gewünscht, weil man ja auch beim KGB weiß, wer hier der Beste auf dem Planeten ist und wenn nicht sogar in der ganzen Galaxie, nämlich James Bond. Weshalb ich nach wie vor der Meinung bin, seine Doppel-Null-Funktion und Geheimhaltung und bla 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 ist komplett hinfällig, wenn wirklich der größte Konkurrent weiß, wer er ist.
Aber ja, echt gut. So. Überall, wo er hinkommt, aha, James Bond. Irgendwie so ein bisschen, aber gut.
Ja. So, unser Doppel-Null-Agent zieht dann Position auf dem Balkon mit eben seinem Gewehr. Der Stationsleiter hat ein Nachtsichtgerät, braucht da erstmal eine Einweisung, damit er es überhaupt bedienen kann. Das spricht natürlich für Kompetenz. Im Konzert ist dann jetzt Pause. Koskov geht raus, beziehungsweise geht über das Toilettenfenster raus. Er muss nämlich sich vor den zwei anderen Leuten, oder muss vor den anderen beiden Leuten quasi flüchten, um heimlich rauszukommen. Und er sucht direkt nach dem Rauskommen Deckung hinter einem Fahrzeug. Und James beobachtet das Ganze und denkt sich, hä, was geht denn hier ab? Also warum rennt er da rum wie so ein aufgeschrecktes Reh? Ist doch eigentlich alles entspannt oder ist doch nichts bekannt. Doch dann guckt er in das oberste Fenster des Konzerthauses und entdeckt die blonde Cellistin, die James eben noch so toll fand. Die wartet nämlich ebenfalls mit einem Scharfschützengewehr und zielt auf Koskov. Bis zur letzten Sekunde wartet James mit dem Schuss, weil er soll sie ja ausschalten, um Koskov eben zu schützen. Und wird eben auch von dem Stationsleiter angebrüllt, er soll jetzt endlich schießen, sonst ist ihre Zielperson gleich Matsch. James entscheidet sich dann aber intuitiv, sie nicht auszuschalten, sondern schießt in ihre Waffe rein, verletzt sie damit an der Hand zwar, aber macht, wie gesagt, das Gewehr unschädlich, sorgt aber dafür, dass sie eben nicht eingreifen kann. Das macht natürlich richtig Stimmung beim Stationsleiter, der kommt dann mit sämtlichen Vorwürfen und droht James auch. Koskov kommt dann zu ihnen an die Tür. Dort wird er vom Stationsleiter reingelassen. Mittlerweile sucht...
Ja, auch da, ne, dachte ich mir so, die haben es übel eilig. Der muss sich da irgendwie über die Straße hechten, damit er nicht getroffen wird. So, und dann diskutieren die sich da oben noch einen ab und Koskov steht halt unten und hämmert so halt 5 Minuten lang gegen die Tür, so dass halt der Sound das irgendwie schon mal runtergeht und vielleicht schon mal die Tür aufsperrt. Weiß nicht, so ganz so dringend kann es irgendwie auch nicht gewesen sein, aber...
Nein.
Ja, die haben es alles im Griff. Sie haben ja eigentlich die Gefahr ausgeschaltet. Es sind ja nur noch 2 Bodyguards irgendwo unterwegs.
Genau. Er ist jetzt quasi drin. Mittlerweile suchen ihn seine, in deinen Worten, Bodyguards. Und James beobachtet, wie die Cellistin weggeht, also aus dem Fenster, vom Konzerthaus verschwindet heimlich. Und dann geht er zu den anderen beiden. Koskov wurde im Kofferraum eines Autos untergebracht. James sagt, das ist selten dämlich. Das ist der erste Ort, wo jeder Polizist nachgucken wird. Koskov steigt aus dem Kofferraum aus und begrüßt James erstmal sehnsüchtigst, wirft sich ihm an den Hals, richtig unterwürfig. Und James sagt, er kümmert sich jetzt hier um die Sache und lässt den Stationsleiter wie einen kompletten Vollidioten da stehen. Also er sitzt hier an Steuer, Koskov auf dem Beifahrersitz. Mittlerweile ist die Polizei aufmarschiert und ja, James muss parallel Seelenklempner für Koskov spielen, während er fährt. Er wird jetzt an eine Pipeline gebracht und dort hat James nämlich eine Kontaktfrau, die lässt die beiden rein auf das Gelände. Man schleicht sich zu einer Art Kapsel, die man in diese Pipeline reinschießen kann, die mit Österreich verbunden ist. Dort wird Koskov auch reingesetzt. Ja, Er ist gar nicht überzeugt von dieser Idee, also er ist da sehr, sehr skeptisch in der Umsetzung und wird aktiv von James da reingedrängt mit den Worten, ey, das funktioniert alles, alles super. Und kurz vor dem Verschluss der Kapsel wird mitgeteilt, also man hat es jetzt noch nie mit Menschen probiert, aber man ist sich sehr, sehr sicher, dass das funktioniert. Also er ist der Erste, der darf. James Kontaktfrau oder die Kollegin, die dort arbeitet, sagt, okay, ihr, du musst den nur den Schalter umlegen, wenn der Druck hoch genug ist, um die Kapsel reinzuschießen. Sie derweil muss sich um den Aufseher kümmern mit ihren weiblichen Reizen, weil das blinkt hier gleich alles wie ein Weihnachtsbaum und das darf der nicht mitbekommen, ansonsten gibt es hier gleich ganz großen Ärger. Gesagt, getan, sie, ja, erdrückt ihn quasi mit ihrem Busen.
Eine ganz wilde Szene eigentlich auch. Sehr offensiv, wie sie da reingeht und einfach mal macht.
Ja, um sie herum wirklich komplette Raumschiff-Eskalation. Es ist alles am Blinken, alles am Tuten, aber der gute Mann bekommt nichts mit. Und innerhalb von 30 Sekunden ist die Messe gelesen. James schickt das ganze Ding los. Sie zieht sich wieder an, geht aus dem Raum raus, beleidigt dann noch den Aufseher, mehr oder weniger, was er für ein Schwein ist. Es ist total wild.
Ja, ist tatsächlich sehr wild.
Saunders, also der Stationsleiter von V, nimmt mittlerweile am Grenzübergang den Transport durch die Pipeline wahr. Also die geht genau an der Straße entlang. Ihm fällt irgendwie auf, dass da irgendwas ist. Und die führt bis, wie gesagt, nach Österreich in ein Quartier. Dort holt Q höchstpersönlich Koskov aus dem Ding raus. James sammelt dann Saunders noch an der Grenze, am Grenzübergang ein und ja, sie werden dann streng kontrolliert, aber ist ja kein Problem. Wie gesagt, sie haben ja jetzt nichts mehr zu verzollen. Koskov wird anschließend in einen Kampfjet gesetzt, also der hat einen stressigen Tag, der gute Mann, und weggeflogen. Bond beobachtet das Ganze von der Grenze aus und wird dann auch durchgelassen. James sagt dann zu Saunders, ey, das war doch mega Erfolg. Der ist nach wie vor nicht amused und sagt, ey, ich schwärze dich bei M an, der Schuss, das war Absicht, dass du sie nicht getötet hast. Du hast hier deine Fable für die netten, liebreizenden Damen wieder ausgespielt, das geht nicht, da hängen Missionen von ab, das ist ja, amateurhaft. Und James sagt, dass sie trotzdem den Hauch des Todes zu spüren bekommen hat und damit haben wir die ganz klare Referenz zu unserem Filmtitel.
Ja, hat er ganz stark eingebunden, als wüsste er, um was es geht.
Dann fliegen wir quasi einmal nach London. James ist bei Q und man sucht die Datenbank nach russischen Auftragsmörderinnen durch, um die potenzielle Schützin auszumachen. Wir haben, wie gesagt, unsere neue Moneypenny und die hat auf einmal einen ganz anderen Charakter, weil die sehr wuselig und aufgeweckt herkommt und weniger souverän und abgeklärt wie unsere Lois Maxwell.
Bisschen jünger auch so vom Charakter. Ich weiß gar nicht, ob die Schauspielerin wirklich jünger ist, aber ich finde so vom...
Ja, doch.
Ich weiß nicht, so unerfahrener einfach in der Position, wie du es gesagt hast. Nicht so abgeklärt, nicht so gesetzt einfach. Vielleicht aber hat es auch was mit der Zeit einfach so zu tun, so von der Entwicklung her.
Ja, es hat irgendwie ein bisschen was von, in den Büchern haben wir ja auch einmal Ponsonby und wir haben wie heißt sie denn noch? Goodwill, danke. Ja. Goodwill, die dann später noch in den Außendienst kommt und die kommt, also ich glaube, das ist eher daran angelegt und weniger an unsere Lois Maxwell als Moneypenny. Aber wie gesagt, ist einfach mal was anderes. James schleimt sich direkt wieder ein im Thema Typfrage und ja, also die beiden haben da auch wieder so ein leichtes Techtelmechtel, aber in einer etwas anderen Art und Weise, wie ich finde. Man findet, oder Q findet, die gesuchte Person nicht in der Datenbank und bevor man die Suche komplett ausweitet auf international, muss James jetzt erstmal dringend zu einem Termin zu großen Big Boss, zu M, nach Brighton Castle. Da waren wir noch nicht. Da wollen wir hin. Fetzige Musik erklingt auf einmal in Q's Labor und aus einem Ghetto-Blaster erscheint dann eine Rakete, die abgefeuert wird und ein Dummy in alle seine Einzelteile zerlegt. Das Ding, so sagt Q, ist für die Amerikaner. Ein ganz fancy Ding. Ich denke so, ja gut, also da habe ich jetzt einen getarnten Raketenwerfer, aber es ist sau unhandlich halt nach wie vor.
Und er kann Musik machen, geil. Weiß ich auch nicht, aber ja, habe ich mir auch gedacht, bisschen. Aber ey, andererseits, vielleicht die Amis stehen auf so ein Shit.
Ja, Moneypenny sagt dann nochmal, ey, James, seh zu, du hast Zeitdruck und übrigens unterwegs musst du auch noch kurz was abholen und für Koskov mitbringen. Er bittet sie im Gegenzug nach einer Cellistin vom Konservatorium Bratislava zu suchen. Also er versucht jetzt auch die Suche andersrum aufzuziehen. Und sie sagt dann, sie wusste gar nicht, dass er Musik so sehr mag, dass es so ein Thema für ihn ist. Wenn er will, kann sie ja auch mal zu ihm kommen und gemeinsam können sie Barry Manilow hören oder so, also gemeinsam irgendwelche Platten hören. Also jetzt versucht sie proaktiv quasi das Date mit James zu erzwingen. Da kommt aber nicht viel bei rum, muss man ehrlicherweise sagen. Bevor wir jetzt nach Bryanton Castle kommen, gucken wir uns erstmal an den Milchmann bei der Arbeit zu, wo man sich so denkt, okay, was soll das jetzt? Daran auffällig ist, dass ein Jogger quasi an diesem Milchmann vorbei joggt und kurz darauf wird besagter Milchmann von dem Jogger überfallen und mit seinem Walkman-Headset erdrosselt. Das ist ein ziemlich starkes Kabel auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist erstmal die Info, die wir dazu haben. James fährt jetzt mit seinem neuen Aston Martin Modell, nicht mehr den DB5, sondern ein schickes, neues, zeitgemäßeres Modell zum Anwesen. Auch der nun falsche Milchmann, also der hat die Rolle quasi des Milchmanns, der Jogger wurde zum Milchmann, so kann man es verkaufen, glaube ich, ist auf dem Weg zum selben Gelände. James wird extrem gut gefilzt, also es gibt eine Zugangsberechtigungsgeschichte, wo er einmal ausgewiesen werden muss und dann muss er noch vor Ort die Waffe abgeben, weil da ein Magnetsensor ist oder ähnliches. Ja, also es ist schon gut bewacht. Er kommt oder platzt vielmehr mitten in einen Kaffeekranz hinein mit unter anderem M, Koskov und dem Minister, den wir auch immer wieder dabei haben. Und Koskov wieder springt auf, wirft sich James an den Hals und sagt, danke, danke, danke.
Er hat ein bisschen einen Hang zur Dramaturgie irgendwie. Also der Gute ist irgendwie nicht ganz sauber.
Nicht so ganz. Und die Ekstase wird umso größer, als James sein Mitbringsel offenbart, nämlich einen Korb aus einem Feinkostladen. Und jetzt ist Koskov komplett hin und weg. Er wühlt da alles raus, nur das Feinste. Ein paar Sachen hat er zum Kritisieren, aber gut. Die Rechnung dafür drückt James M. direkt in die Hand. Der bekommt einen halben Herzkasper bei der Summe, die er sieht. James hat gesagt, ja, also beim Champagner musste nachsteuern. Also das, was ursprünglich rausgesucht wurde, das hätte man nicht nehmen können. So eine miese Plörre. Da musste er mal seine persönlichen Empfehlungen springen lassen. Ich glaube, es ist Dom Perignon wieder gewonnen oder Bollinger. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, aber wahrscheinlich ein Dom Perignon.
Ja. Ja, und dann geht's auch weiter im Thema. Währenddessen unser Milchmann, Mörder-Milchmann, wird am Eingang des Geländes ebenfalls angehalten, streng durchsucht, weil er eben nicht der gleiche Milchmann ist wie sonst, wird dann aber weitergeleitet an die Küche, also kommt gut durch. Der Chef des KGB, Pushkin, sein Name, sei der Grund für Koskov übergelaufen zu sein. Er ist der direkte Nachfolger von Gorgol, ja, kennen wir ja noch, unseren guten KGB-Mann. Die Macht sei ihm, also sei Pushkin zu Kopf gestiegen. Er hasst wohl die aktuelle Politik und laut Koskov initiiert Pushkin gerade ein Mordprogramm, nämlich Tod in Spionen. Es geht darum, möglichst viele britische und amerikanische Agenten auszuschalten, um damit West- und Ostagenten gegenseitig umzubringen. Das Ganze eskaliert dann hoch und führt dann letztendlich zu einem atomaren Konflikt. Und das in seinen Augen, also in Koskovs Augen, ist die einzige Möglichkeit, dieses zu verhindern, eben Pushkin zu liquidieren. Damit könnte man der ganzen Sache aus dem Weg gehen. Soweit sein Vortrag. Aktuell befindet sich dieser noch in Kanada. Demnächst geht es nach Nordafrika zwecks neuen Direktiven. Dort gibt es ein Handelsabkommen wohl, der Minister und M verständigen sich darauf, die Sache jetzt erstmal zu vertagen. Danke für die Information und ja, werden jetzt mit den wichtigen Entscheidungsträgern in London klären, wie sie weiter verfahren wollen. Springen auch sofort auf. Beide für den, also dieses Kaffeekränzchen ist direkt beendet. Ich frage mich, für was James gekommen ist, weil diese so kurze Information seine hätte man Lieferung ihm noch mitteilen abgeben können. Vielleicht auch das, ja.
Die zu teuer war. Also eigentlich war seine Reise für den Arsch.
Die ganze Crew verschwindet wieder vom Gelände. Währenddessen hat der falsche Milchmann sich in die Küche geschlichen und erdrosselt den dortigen Koch. Ein Kellner sieht, wie er die Leiche in die Kühltruhe verschwinden lassen will und gibt einen Funkspruch ab, sehr unkonkret, einfach nur eine Stellungnahme, bevor er außer Gefecht gesetzt wird. Das dauert aber sehr lang, weil das wird ein richtiger Kampf. Es wird der Grill genutzt, also das Gesicht des Sicherheitsmanns wird gegrillt und es gibt wirklich einen sehr, sehr aufwendigen Kampf. Der endet dann mit der Bratpfanne am Kopf und damit ist dann auch Ende. Ich hatte in der Recherche gelesen, dass sie 3 Tage gebraucht haben, um diese ganze Kampfszene in den Kasten zu bekommen.
Stimmt,
also
das hatte ich auch
echt
gesehen.
Sau aufwendig. Und das für Nebencharaktere nicht schlecht. Der Eindringling gibt per Funk des Toten dann ein Gasleck durch. Also das wäre wohl der Kommentar, den noch gefehlt hatte und bittet um sofortige Evakuierung. Ja, unser Eindringling überwältigt weitere Leute mit Milchhandgranaten. Also in der Flüssigkeit ist anscheinend irgendein Sprengstoff, der reagiert mit der Luft oder so und es gibt Explosionen. Nimmt dann Koskov als Geisel zusammen mit einem anderen Mann. Es landet ein Rote Kreuz-Helikopter. Passend, also ein sehr gut abgekartetes Spiel. Der Milchmann dekoriert sich kurzerhand um und wird vom Milchmann eben jetzt zum Arzt, der einen verletzten Koskov, weil er den vorher noch K.O. schlägt, zum Heli trägt und schon sind beide weg. Und die andere Geisel kann jetzt die Überbliebenen in Kenntnis setzen, was wirklich passiert ist. Das ist ein Riesenfiasko. Man hat jetzt einen Schwenk in Ems Büro. Ja, Fazit, 2 Tote, 2 Verletzte, Koskov vermutlich wieder in Russland. Saugeil gelaufen, Safehouse maximal für den Arsch gewesen, wunderbar. Der Minister ist ebenfalls extrem angepisst, man hat sich komplett lächerlich gemacht, hat jetzt keinen Anhaltspunkt mehr und der Minister geht dann auch stocksauer, sagt, ja, er kann jetzt erstmal zum Premier laufen und eben da irgendwie Abbitte leisten, was da für Mist gelaufen ist. Und M und James bleiben alleine. Es geht um diesen Mordauftrag des KGB, den Koskov angesprochen hat. Pushkin soll wohl in Tanga, Algerien, demnächst sein und dort soll dort liquidiert werden. James sagt, ey, ich habe da so meine Zweifel, ob das alles so korrekt ist, was der Koskov da erzählt hat. Er kennt Pushkin auch persönlich. Ja, der ist ein Fuchs, der ist gerissen, der ist natürlich auf das Wohl des KGB besonnen, aber das ist kein kompletter Psychopath. M gesteht dann zu, dass er ähnlich denkt, aber man hat an einem den Zettel, wir erinnern uns zurück zur Pre-Title-Sequenz, finde ich auch ein guter Callback, der Zettel, das Seil runtergeschickt wurde, bevor der Doppel-Null-Agent ausgeschaltet wurde, es muss wohl 004 gewesen sein, den hat man gefunden und da stand eben Smert Spionem drauf, also Tod hier den Agenten, also diese Mission, die Koskov angeteasert hat. Also irgendwas muss da ja wohl dran sein und auch James' Name steht wohl auf der Liste der zu liquidierenden Persönlichkeiten, wo ich mir denke, ja gut, das wird der aber durchweg sein, weil der jetzt nirgendwo sonderlich hoch im Kurs steht.
Also wäre eigentlich überraschend, wenn er auf keiner Liste draufsteht, weil dann hätte er irgendwas grundlegend mit seinem Beruf falsch gemacht.
Oder sehr richtig, aber nun gut.
Oder sehr richtig, ja. Aber bei der James, Bekanntheit müsstest du den als erstes auf jeden Fall aufschreiben. Absolut. Scheint ja passiert zu sein.
James ist weiter extrem skeptisch und sagt, weiß ich nicht, er will sich erstmal um diese Scharfschützin kümmern und diese ausfindig machen. M sagt, hier Freundchen, ich habe den Bericht von Saunders bekommen, das ist Kacke gewesen, James, das funktioniert so nicht. James rechtfertigt die Sache mit Instinkt, also er hat da irgendwas drin gesehen, irgendein Potenzial und M sagt, ja gut, also dann brauche ich dich an der Stelle erstmal nicht mehr, ich hole 008 und setze ihn auf Pushkin an, der befolgt wenigstens die Befehle und arbeitet nicht mit Instinkt und so einem Mist. James selbst soll jetzt 2 Wochen frei machen, da interveniert er und sagt, ey, das will ich definitiv nicht, ich will da weiter dran arbeiten und wenn ich Pushkin liquidieren soll, dann mache ich das halt, aber er bietet sich halt noch ein bisschen Zeit für Recherche. Daraufhin besucht er wieder Q in seinem Labor. Der Aston Martin, den wir eben noch gesehen haben, bekommt jetzt ein Dach und wird winterfest gemacht. Dann bekommt James einen Schlüsselanhänger, der mit einem korrekten Pfiff, so demonstriert es Q, ein Betäubungsgas absondert. Reichweite sind 2 Meter, bis zu 7 Leute kann das Gas K.O. setzen für so circa 30 Minuten. Sehr effizient. Weiterhin ist auch Sprengstoff in dem Ding drin. Das ist magnetisch auf James personalisiert, also nur James kann das Ding auslösen, wie auch immer das dann funktionieren mag. Und das mit dem Playboy-Pfiff. Er will es direkt natürlich demonstrieren und Q interveniert im letzten Moment und sagt, halt, stopp. Ja, weiterhin ist an diesem Schlüsselbund tatsächlich auch ein Schlüssel, nämlich ein Universalschlüssel, der wohl 90% aller Schlösser dieser Welt öffnen kann. Gut, früher hat man dafür Dietriche gehabt, das ist dann wohl die etwas einfachere oder neuere Variante des Ganzen. Moneypenny hat aus irgendeinem Grund ihr Büro auch bei Q unten im Labor und hat sich James' Auftrag gewidmet, nämlich ihm die Cellistin zu finden. Und tatsächlich gibt es einen Zeitungsartikel, der Kara Milovi bespricht. Die hat sich aktuell am Arm verletzt und wird aber morgen wieder ein Streichquartett in Bratislava im gleichen Konzerthaus spielen. James sagt, er braucht Reisepässe für Tanga, aber zuerst muss er nach Bratislava, also das soll da inkludiert sein. Es wäre aber gut, wenn das unter den beiden bleiben würde. Er muss davon jetzt nicht unbedingt was erfahren. Moneypenny will James etwas unterstellen und also im Sinne von, ja, der will zu der Frau und da irgendwie eine nette Zeit haben. Ja. Der hingegen ignoriert das gekonnt und borgt sich direkt mal seinen Aston Martin von Q. Der kriegt natürlich wieder leichtes Herzflimmern und sagt, hier, bitte aufpassen, wir haben so viel Zeit, Arbeit und Mühe reingesteckt, wäre cool, wenn das Ding in einem Stück auch wieder käme.
Bei Bond ja kein Problem.
Ja, die Quote ist überragend. Wir kommen zum besagten Streichquartett. James ist einer von gar nicht mal so vielen Gästen, die vor Ort sind. Ja,
das habe ich mir auch gedacht, so, da waren keine Statisten mehr übrig, oder was?
Das Budget war ausgeschöpft.
Echt so.
Und ja, James beobachtet natürlich aufmerksam Kara. Danach verfolgt er sie bis hinein in eine Straßenbahn. Die fährt bis quasi vor ihrer Haustür. Dort warten aber Polizisten vor dem Haus und die Tram wird auch gestoppt. Sie haben es auf Kara abgesehen. Sie wird aus der Tram rausgeschleift, lässt auch ihr Cello zurück und in ein Auto zu Pushkin gebracht. An der Endstation steigt James dann mit dem Cello aus. Er geht auf eine Toilette und findet im Cellokasten das Scharfschützengewehr, was sie benutzt hatte, untersucht die Waffe und findet im Kasten auch ihre Adresse passenderweise, also Weltklasse. Was ein bisschen ärgerlich ist an dieser Szene. Vor allem,
wenn du da drin ein Gewehr transportierst, dann willst du natürlich sofort, dass die Leute zu dir an die häusliche Adresse kommen, da lässt du die Adresse natürlich drin. Aber Bond hilft es natürlich, ist sehr praktisch.
Absolut. Als James in diese Toilette reinmarschiert ist mit seinem riesen Cello und sich dann eben auf eine Kabine zurückgezogen hat, hat das den dortigen Hausmeister extrem stutzig gemacht, der sich diese ganze Szenerie angeschaut hat. Ist gut, dass James die Waffe da nicht noch offenkundig präsentiert hat. Das hätte leicht eskalieren können. Gut, es ist anscheinend der neue Tag. Kara kommt in ihre Wohnung. Die ist komplett auf links gedreht und hinter der Tür steht James, bringt ihr den Cellokasten. Das Gewehr, so sagt er, hat er weggeworfen. Hier hat wohl ordentlich der KGB mal getobt und nach Hinweisen gesucht. James lobt sie für ihr Talent, also musikalisch, nicht am Gewehr, das war wohl nix. Und will wissen, was der KGB mit ihr gemacht hat. Sie sagt, sie wurde freigelassen, wird und das Thema ist durch. James sagt, naja, nicht so ganz. Vorm Fenster oder vor dem Haus wird sie beschattet. Da sitzt jemand im Auto und hat ein gutes Auge auf sie. Kara will wissen, warum James ihr jetzt helfen will. Man kennt sich ja gar nicht. Pushkin wollte wohl wissen, wo Koskov ist. James hat ein Bild von Koskov in ihrer Wohnung gefunden und konfrontiert sie mit den Platzpatronen, die sie in dem Gewehr gefunden hat. Also dieses Attentat, was geplant war, war eigentlich nur Show. Es ist ein ganz tolles Schauspiel, um quasi diesen Überlauf zu inszenieren. James sagt, es gehe eben, also es gehe Koskov soweit gut, hat vor kurzem sich mit ihm unterhalten und direkt, wenn es um Koskov geht oder Georgi, wenn es um Georgi geht, blüht Kara richtig auf. Also da scheint auf jeden Fall eine Verbindung zu bestehen und fragt dann auch, ob er in London ist. Und James sagt, naja, er wird täglich rumtransportiert. Vielleicht können sie ihn in Wien treffen, aber dafür müssen sie sofort los. Sie soll packen und vor allem warme Sachen einpacken. Und also für uns wird ja jetzt klar, wie gesagt, dieses Attentat, vermeintliche Attentat auf Georgi, war eine Inszenierung. was keine Inszenierung war, war ja, dass man das Koskov James ja bewusst eingesetzt hat, um mögliche Feinde auszuschalten, in dem Fall Kara auszuschalten. Also sie hat noch nicht ganz erkannt, dass sie ein Bauernopfer ist oder hätte sein sollen.
Ja, dass sie als Freundin vielleicht nicht so taugt, sondern eher benutzt wurde.
Ja. James geht dann mit einer Tasche aus dem Haus zu seinem Auto. Das interessiert den KGB-Mann nicht sonderlich, weil er kann nichts damit anfangen. Dann kommt Kara mit einem dicken Mantel und Cello-Koffer und geht in eine Telefonzelle, die praktischerweise direkt 20 Meter links neben der Haustür ist. Eine Straßenbahn verdeckt dann das Sichtbild des KGB-Manns und der Aston Martin fährt, nachdem die durch ist, los. Kara ist nun in Bonds Auto. Diese braucht aber unbedingt ihr Cello aus dem Konservatorium, sonst geht sie gewiss nicht nach Wien. Und es gibt auch kein vergleichbares. James will erst nicht, sträubt sich extremst, macht es dann aber doch und hält extrem genervt an eben dem Konservatorium. Also der Blick spricht Bände und als sie dann wiederkommt, fahren sie los. Meckert dann auch noch rum, weil sie Ewigkeiten braucht, dieses Riesending auf der Rückbank zu verstauen, warum sie nicht einfach Violine spielen kann. Der KGB-Mann indes entdeckt eine Attrappe, nämlich den Cellokasten. Den hatte Kara in der Telefonzelle einfach den Mantel angezogen und ihren Hut aufgesetzt, sodass es so ein bisschen aussieht, als wäre da nur noch eine Kontur. Das ist jetzt aufgeflogen. James ist aber bereits in den Bergen unterwegs und schaltet den Polizeifunk ein. Dort sucht man, dank Kara, kann man das übersetzen, bereits nach ihm. Eine Streife kommt ihm gerade entgegen, erkennt sie und dreht um, setzt die Verfolgung, geht die Verfolgung ein. James hat aber ganz tolle Spielzeuge wieder von Abteilung Q bekommen, sodass das Ganze natürlich überhaupt kein Problem ist. Nämlich in den Radkappen haben wir jetzt keine Fräsen mehr, wie in vorangegangenen Teilen, sondern direkt den Laser. Ist ja noch viel besser. James durchschneidet einfach die gesamte Karosserie ganz nah an den Rädern, sodass bei der nächsten Bremsung, die das Polizeiauto macht, einfach dieser ganze Oberteil von dem unteren Radteil getrennt wird. Ja, und
das Auto war natürlich auch aus dem Lego-Set oder sowas, wo du einfach eine Bodenplatte hast und die kannst du quasi trennen von allem anderen. Ja. Ja.
Und ein Laser, der einfach mal komplett durch das ganze Auto geht.
Ja, ja.
Das ist Wahnsinn.
Aber während es seitlich nebenher fährt, easy.
Die Dinger sehen aus wie Spielzeugautos. Ja, das ist blöd. Bond wird beschossen. Tja. Dann wird eine Straßenblockade eingerichtet. Man hat ihn ausfindig gemacht und stellt auch einen LKW quer. Man könnte meinen, jetzt ist es gelaufen. Aber nein, auch da hat Abteilung Q genau das Richtige. Nämlich einen integrierten Raketenwerfer. James zersprengt einfach mal kurzerhand den LKW in der Mitte und die Fahrt geht illustra weiter. Die Polizei ist mit ihren Spielzeugautos dann weiterhin auf dem Weg. Bond wird beschossen. Nun auch mit einem Panzer und Schneefahrzeuge, weil wir haben tiefsten Winter in Bratislava und Umgebung.
Aber schon auch sehr wild, dass der Panzer direkt eingesetzt wird. Also eigentlich geht es erstmal nur darum, jemand dingfest zu machen. Klar, man weiß, er steckt irgendwo mit drin, aber Panzer ist schon sehr wild. Also Panzer gegenüber einfach zwei Personen, die in einem normalen Auto unterwegs sind, ist schon sehr wild.
Eskalationsstufe ist erreicht.
Aber von 0 auf 1000, ey.
James muss jetzt auf Offroad wechseln, also fährt irgendwelche Waldwege rein und braucht da Navigation von Kara, gibt ihr eine Karte in die Hand.
Aber sie weiß sofort, wo wir sind. Also das auch stark.
James fährt jetzt auf einen See zu und nimmt dabei eine gesamte Bootshütte mit, wie auch immer das funktioniert, dass du, wenn du da durchfährst, einfach das ganze Hüttchen mitschleppst. Aber
ja gut, es war jetzt quasi das Umgekehrte, was wir davor mit dem Auto hatten, was da nicht gehalten hat, hat da jetzt umso besser gehalten.
Ja, er steht unter schwerstem Beschuss, er löst sich dann, also Raketenschlag links und rechts neben ihm ein, er löst sich von der Hütte, bevor kurz darauf diese komplett in die Luft zersprengt wird, verliert doverweise einen Reifen und fährt nur noch auf einer Felge, also auf der vorderen linken Felge ist es, meine ich. Damit schneidet er aber glücklicherweise ein schönes Loch ins Eis und genau in der Kreismitte, die er gesägt hat, stehen ein paar Cops, fährt dann weiter und die gehen unter, beziehungsweise kippen dann. Er selbst hat noch ein weiteres Gadget, nämlich er kann Kufen und Spikes ausfahren und hat jetzt wirklich ein absolut wintertaugliches Fahrzeug, mit dem er flüchten kann. halbe Militär von der Tschechoslowakei ist mittlerweile mit ihm hinter ihm her, 5 Sterne bei GTA. Ja, James bewegt sich auf die Grenze zu, Nitro wird auch noch gezündet, also kleine Referenz an Fast and Furious an der Stelle, und springt über eine Rampe, über eine Art Zwischengrenzposten oder Militärposten. Eins dieser Lego-Spielzeugautos versucht es auch, das gelingt eher weniger. Das Auto hat James jetzt aber ziemlich ramponiert und jetzt haben wir wieder einen Ski-Chase, nämlich Skifahrer, die hinter James her sind. Doof nur, dass James keine dabei hat. Das Auto ist ja auch Schrott. Er aktiviert auch noch die Selbstzerstörung, damit nicht die Technik den Sowjets in die Hände fällt. Und beide flüchten vorerst zu Fuß. Und das Cello darf natürlich nicht vergessen werden. Und man kombiniert dann, ey, was wäre denn, wenn wir uns jetzt einfach in den Cellokasten reinhocken und damit Schlitten fahren? Wäre doch perfekt.
Hat wohl wirklich funktioniert, auch ein Fact, dass es davor getestet wurde, weil das so eine ganz sponti Idee war bei den Dreharbeiten irgendwie oder wo man sich überlegt hat, wie man das lösen kann, dass man ja den Cellokasten noch nutzen kann, das wäre ja praktisch, weil das Cello muss ja eh mit und dann haben die es echt auch ausprobiert irgendwie eine Nacht- und Nebelaktion abends irgendwann, haben sich zu zweit in diesen Koffer geklemmt und sind irgendwo den Hang runter, auch ja. Sehr wild.
Ja, es funktioniert augenscheinlich, also sie sitzen drin und mit dem Cello navigiert oder steuert vielmehr James das Ganze, während sie mit einem von einem Transport-LKW unter Maschinengewehrbeschuss verfolgt werden. James fängt einen der Schüsse mit dem Cello ab.
Das ja, sind komplette Noobs halt auch, also wirklich, die fahren da hinten dran mit, weiß ich nicht, 10, 12 Mann, jeder ja. Ballert drauf los und ein einziger Schuss trifft das Cello und sonst niemand. So, was machen die, Alter?
Ja, diese rasante Reise endet nun langsam, weil sie fahren straight auf einen Grenzpass zu Österreich zu, unter einer Schranke durch. James brüllt Kara noch so zu, sie soll die Reisepässe rausholen, um die quasi vorzuzeigen. Ja, das Cello fliegt über die Schranke, sie fahren unten drunter durch, wird perfekt gefangen, wunderbar.
Auch und, ein echter Stunt, der auf Anhieb so funktioniert hat.
Von Dalton selbst, da war ja, nicht mal ein Stunt-Double notwendig. Genau. Und man ruft dann in der Weiterfahrt noch zu, man habe nichts zu verzollen, eben abgesehen vom Cello. Und für die anderen Kollegen ist an der Stelle Ende. War auf jeden Fall abenteuerlich, die ganze Reise. Jo. Vom kalten Tschechoslowakei oder Österreich geht's jetzt mit einem Tapetenwechsel nach Tanga. Nämlich 2 Limousinen halten an einer umzäunten Villa. Pushkin steigt aus einem dieser aus. Aus einem Turm von gegenüber werden Bilder gemacht, also das Ganze steht unter Beobachtung. Pushkin kommt in eine Eingangshalle mit ja, einer Reihe von historischen Persönlichkeiten, größtenteils Diktatoren der Vergangenheit, die extrem scheiße aussehen, wenn ich das so sagen darf. Ja, also,
ich weiß nicht, es sind wie so Billo-Wachsfiguren, die halt scheiße gearbeitet wurden.
Ja. Also ich weiß nicht, ob das eine Botschaft sein soll oder ob einfach das Geld nicht gereicht hat, um das vernünftig zu machen.
Das weiß ich auch nicht genau.
Ja, und als eine dieser Figuren gibt sich ein echter Mann aus, nämlich Brad Whittaker. Und hast du im Moment geglaubt, das wäre eine Figur oder von Anfang an gedacht, ey, das ist ein Mensch?
Ich habe da nebenher noch Notizen gemacht, habe es deshalb so mittelmäßig gecheckt, weil er halt dann irgendwann vorgetreten ist. So, okay, witzige Idee. Aber ich weiß, ich habe danach nicht nochmal zurückgespult, um zu schauen, wie sieht er wirklich aus im Vergleich zu den anderen Puppen, Wachsfiguren, was auch immer es sind. Das checke ich ja auch schon nicht ganz. Whittaker Idee finde ich aber erstmal ganz witzig, ja. So als Größenwahnsinnigen komme ich, stelle mich in die Reihe mit den Größenverbrechern. Ja, ich weiß nicht, da stehen Hitler und Co.
Hitler und Napoleon und genau. Alle andere Friedensstifter auf jeden Fall, ja.
Also gibt ihm zumindest so ein bisschen was für seinen Charakter, ohne zu sagen, wie sein Charakter ist, aber ne, sich da in die Reihe zu stellen, so, das finde ich gar nicht so schlechte Idee.
Ja, der gute Mann hat auf jeden Fall einen dezenten Kriegsfetisch, er ist komplett besessen. Er behauptet, die größten Erfindungen seien Kriegsmaschinen. Nicht hier das Rad oder irgendwie so ein Mist, sondern wirklich Kriegsmaschinerie. Pushkin ist von den Figuren nicht so sonderlich angetan und ja, nennt sie nicht so wie Whittaker hier Größen der Vergangenheit, sondern eher Metzger. Also ist auch nicht so Fan von den meisten. Whittaker korrigiert und sagt Chirurgen, die haben nämlich Krankheiten rausgeschnitten. Boah, weiß ich nicht, ob ich Hitler so bezeichnen würde, aber gut, lass mal so stehen. Er zeigt ihm ein weiteres Zimmer. natürlich auch wieder komplett voll mit irgendwelchen Kriegswaffenmüll. Und jetzt sein Hobby, andere haben Eisenbahn, Miniatureisenbahn, er hat jede Menge Miniaturschauplätze, also mehrere Tische, wo berühmte Schlachten nachgestellt werden, eben in Miniatur. So wie er sagt, alle originalgetreu. Pushkin erhält eine Einführung in die Historie, ganz viel bla bla bla. Und dann werden eben die neuesten Waffensetups präsentiert. Er hat jede, also Whittaker hat jede Menge Anschauungsexemplare da und Prototypen. Das ist dann der Punkt, wo die Stimmung so ein bisschen kippt, weil Pushkin sagt, ey, ich möchte unseren Auftrag stornieren und ich möchte vor allem meine Anzahlung, die 50 Millionen, wieder zurückhaben. Ja, das ist natürlich ein ziemlicher Stimmungsdämpfer. Whittaker ist gelinde gesagt entsetzt. Er erklärt Pushkin, wie schwierig es war, an das Zeug ranzukommen, an diese Waffen ranzukommen. Der kontert, ja, das ist Quatsch. Wir wissen genau, dass das Geld komplett unberührt auf einem Schweizer Nummernkonto liegt. Also du kannst uns das einfach wiedergeben. Es ist jetzt kein Riesenakt. Ja, Pushkin macht weiter und erzählt was von wegen, ja, Stornierung ist nicht möglich, das geht so nicht. Ja, machen wir nicht. Pushkin macht dann den seinen Gegenüber auch ein bisschen rund, der hier ist ja einen tut auf großer Militärexperte, bla bla bla, und hat aber selber überhaupt keine militärischen Erfahrungen, ist nahezu überall rausgeflogen, wo er drin war, hat nichts gerissen und alles, was er macht, ist mehr Schein als Sein. Pushkin fällt, Whittaker fällt jetzt auch aus der Haut, schreit was von wegen Lügen, man vergisst, dass er die Befreiungskriege unterstützt hat und eben auch den Deal mit Koskov hat. Pushkin sagt, es interessiert mich jetzt nicht, du hast ein Deadline von 2 Tagen, dann ist die Kohle wieder da. Und er und Koskov, weil er vermutet, die beiden stecken unter einer Decke, die haben jetzt ausgespielt. Die können sich ihr Spiel da, also ihre Nummer da sonst wohin schieben. Das ist Whittaker. Jetzt sind wir wieder bei unserem liebreizenden Paar, bestehend aus James Bond und Kara. Die kommen mit einem Gemüse-LKW in Wien an und haben dann erstmal ein Upgrade, nämlich vom Gemüse-LKW geht's in eine dekadente Kutsche und machen eine schöne Sightseeing-Tour durch die Stadt. Da geht's mal an zum Schloss Gesundbrunnen und so weiter und so fort. Also wunderschön, die Wiener Dekadenz einmal umschwärmen. Und auch Kara schwärmt unweigerlich von Koskov. Also das muss ja wohl der geilste Hecht im großen, weiten Teich sein. Also so ein feiner Typ. Er hat ihr auch den Platz am Konservatorium organisiert und die Stradivari, also das Cello, ist ja ein besonderes, es ist nämlich eine Stradivari und auch die hat er organisiert und sie hofft damit ganz groß rauszukommen und ja, sie will lieber jetzt als gleich noch zu ihm. James sagt, ja, wenn er noch da ist, kriegen wir das geregelt, andernfalls wird er eine Nachricht für ihn hinterlassen. Oder wird er eine Nachricht für sie hinterlassen haben, so rum. Natürlich möchte man nur da nächtigen, wo es auch am schönsten ist. Sie kommen nämlich bei einem überaus noblen Hotel an und das merkt man schon daran, dass es da mehr Bedienstete gibt, als manche Ortschaften Einwohner haben. Bond wird an der Rezeption auch persönlich begrüßt. Man fragt, ob er das übliche Zimmer haben möchte. Er sagt, nee, ich brauche heute mal eins mit 2 Schlafzimmern. Und die Martinis aber, die nehmen wir wie immer schön geschüttelt, nicht gerührt. Wunderbar. Währenddessen ruft er bei Universal Exports an, bestellt dort 2 Karten für die Oper am Abend. Schön, also Spesenkonto ist voll.
Ich wollte gerade sagen, geht aufs Haus, kann man mal machen.
Währenddessen gibt es anscheinend einen, ja, nicht ganz alltäglichen Souvenirladen im Hotel. Dort gibt es nämlich feinste Gewänder und Kleidung. Und Kara findet eins ganz besonders toll. James sagt, ah komm, dann kaufen wir das. Und sie sagt, das geht doch nicht, das ist doch viel zu teuer, wer soll das denn bezahlen? Und James sagt, doch, Georgi, der kommt dafür auf, ist gar kein Problem, der hat dich doch so gern. Und ich denke mir so, ja, auf der Kohle wirst du aber sitzen bleiben, aller Voraussicht nach.
Oder halt dann der Secret Service beziehungsweise England.
Unser guter Georgi, ja, der treue, gute Überläufer, der liegt indes an einem schönen Pool, hat gewisse Vibes von der Playboy-Villa, weil überall leicht bekleidete Damen unterwegs sind und auch 2 quasi sich auf ihm rumrekeln. Wird also sehr schön verwöhnt, doch leider kommt ein Soldat zu ihm, der ja, ihn zum Chef delegiert. Im Pool ist auch unser Milchmann, Arzt, was auch immer, Jogger.
Aber auch der Kraulstil anders wild. Also gestreckter Arm durchgehend hat mich ein bisschen so an Zeichentrickfilm Asterix und Obelix erinnert, wenn er irgendjemand verhaut.
Das ist gut.
Die Arme so rotieren, aber gut.
Ja, auch der Kollege.
Habe ich mal anders gelernt, auf jeden Fall.
Auch das Grauen. Das ist vollkommen richtig. Auch der Kollege soll zum Chef antanzen und spätestens jetzt wissen wir, okay, die stecken ja unter einer Decke. Das ist ein abgekartetes Spiel. Und wohin gehen sie? Natürlich zu Whittaker. Der ist wütend und nimmt gerade seine Schalentiere auseinander. Ich glaube, ein Hummer oder was es ist. Also man merkt schon am Auseinandernehmen, dass da das Aggressionspotenzial extrem hoch ist. Pushkin will sein Geld zurückhaben. Georgi gibt Entwarnung. Ja, ganz entspannt. Er konnte die Engländer überzeugen, dass Pushkin der Feind ist. Die schicken jetzt Bond los, dann ist er tot und die Sache ist gegessen. Whittaker sagt, ja, du hast leicht reden, am Arsch die Räuber. Das wissen die jetzt auch nicht seit gestern erst und Bond ist weder hier noch ist Pushkin tot. Also da passiert anscheinend gar nicht. Er möchte jetzt, dass unser Milchmann namens Negros, da haben wir nämlich, jetzt kann ich auch nicht mehr Milchmann nennen, Negros das Ganze macht. Der selber hat anscheinend Mitspracherecht und sagt, ey, das ist eine ganz miese Idee. Man kennt ihn beim KGB und das würde ganz, ganz...
Irgendwie Ding auch, dass so Geheimagenten irgendwie bekannt sind wie bunte Hunde. Egal, ob jetzt Bond auf der einen oder Negros dann auf der anderen Seite. Wild.
Ja, und das würde ein bitteres Nachspiel haben und der ganze Plan wäre für den Arsch. Also es wäre ein Fehler. Bisher reißt der tolle Bond aber nicht viel, so sagt es Whittaker. Man kann ja nachhelfen, so Koskov, und einen weiteren Agenten erledigen. Damit wird doch die ganze Sache deutlicher, es kommt Schwung in die Sache und ja, das könnte doch laufen. Whittaker sagt, okay, letzte Chance, dann machen wir das so, aber Pushkin muss am letzten Tag der Konferenz, die jetzt hier tagt, also wahrscheinlich den letzten Tag, den er auch als persönliche Deadline bekommen hat, um die Kohle zurückzuüberweisen, tot sein. Ansonsten geht Negros den ganzen aus, also Negros ihn liquidieren, dann ist ihm die Konsequenzen total egal, ob die da irgendwelche Freundschaften kaputt machen. Wieder ein Wechsel, also wir sind fleißig hier am Wechseln. Von Tanga müsste es ja wahrscheinlich sein, wieder nach Österreich, nach Wien, um genau zu sein. Bond und Kara sind in der Oper, beide sind begeistert. Ich habe noch nie Bond so viel lachen sehen, also das war auch schon so ein Ding. Vielleicht dazu noch mal ein bisschen mehr, aber ja, er war wirklich über beide Ohren gefreut wie ein Schneekönig, total begeistert, sie auch, und haben eine gute Zeit. Sie erfreut sich auch über ihr neues Outfit. Ebenfalls vor Ort ist Saunders von Station V, wir erinnern uns. Also
ganz anscheinend sogar 3 Tickets.
Ja, stimmt. Oder privat.
Ja, und boah, gibt James, der gönnt sich.
Gibt James ein Zeichen, man denkt, okay, die haben jetzt immer noch Krise, weil gegenseitig angesperrt, angeschissen und nicht gut auseinandergegangen. Nach der Vorstellung treffen sich beide, Saunders kann es nicht fassen, dass James jetzt mit einer KGB-Agentin hier abhängt. James sagt, nee, ist sie nicht, klärt ihn dann auf, Koskov-Wechsel sei getürkt. Da meint Saunders, ey, das sind ganz schön heftige Anschuldigungen, kannst du das auch beweisen, ansonsten glaubt dir das eh keiner. Bond versucht aus Kara Infos rauszubekommen und Saunders soll jetzt rausfinden, woher Koskov um Himmels Willen so viel Geld hatte, ihr eine Stradivari zu kaufen, weil die einfach unfassbar teuer sind, und er braucht doch einen Reisepass für das Mädchen nach Algerien. Er kann sich jetzt an der Stelle nicht an die Regeln halten, sie ist die einzige Option und die einzige Quelle oder Hinweis, den man hat. Saunders gibt sich einverstanden, überraschenderweise, also eigentlich jemand, der extrem nach den Regeln spielt, sagt, komm, ich kümmere mich, und macht mit James einen Termin für Mitternacht am Prater aus, und dort soll dann die Übergabe stattfinden und der letzte Informationsaustausch. Ja, da haben die beiden weiter eine schöne Zeit, also Kara und Bond, und gehen wie ein süßes Paar in alle möglichen Fahrgeschäfte, und beim Schießen gewinnt James einen hässlichen gelben Elefanten für Kara. Und ja, alles wunderbar. Saunders kommt auch auf den Prater oder zum Gelände und sieht James und Kara gerade ins Riesenrad einsteigen, ist komplett genervt, denkt sich, Alter, es ist immer noch Arbeit hier und du machst schon wieder Privatvergnügen draus, geht deswegen in ein Café, setzt sich dorthin und bekommt, bevor er in dieses Café geht, einen Ballon angeboten von Negros. Der sagt natürlich, er will keinen Ballon, das will ein erwachsener Mann mit einem Ballon einfach so, ist ein bisschen seltsam, aber. Und gut, dann geht er eben in dieses Café, das Rad, Riesenrad, hält natürlich oben auf James' Anordnung an, dann nähert er sich Kara, die sagt erst, nee, du, sehe ich nicht, und sie will auch erstmal wissen, wie ihre Zukunft aussieht, sie ist jetzt nicht so die Frau für eine Nacht, und gibt sich ihm dann doch hin, also die haben eine nette Zeit im Riesenrad. Saunders wartet indes in dem Laden, schaut immer wieder auf die Uhr. Negros kommt ebenfalls nicht in den Laden, aber an den Laden ran und macht da irgendwo sein Ding. Das knutschende Duo kommt im Riesenrad unten an und wird auch gefragt, ob sie direkt noch eine Runde machen wollen. Ein bisschen peinlich berührt steigen sie aus und James geht auch in das Café. Saunders hat herausgefunden, dass die Stradivari 150.000 gekostet hat und von einem sogenannten Whittaker gefunden und gekauft wurde. Das ist ein Waffenhändler, also steht der wohl mit Koskov in Kontakt. Dann gibt es noch den gewünschten Reisepass für Kara. Bond bedankt sich ehrlich bei Saunders und der will gerade gehen. Negros hat indessen die Tür, das ist eine Schiebetür, manipuliert und sobald Saunders quasi zwischen die Tür tritt, drückt Negros auf den Schalter und die Tür schallert direkt zu und zerteilt mehr oder weniger fast Saunders. Wir sehen es nicht, aber es gibt
einen heftigen Schlag. Eine wilde Tür, also Grundidee ist ja okay, aber so eine Wucht, dass Saunders komplett ausgenockt ist, sich verabschiedet aus Wien und von der Welt, ist wild.
Absolut. James nimmt dann einen Luftballon an der Leiche wahr mit einer Botschaft für ihn, nämlich Smert Spionem für James quasi. Also nochmal der Wink mit dem Zaunfall, dass Pushkin vielleicht dahinter steckt. James dreht dann kurz durch, wie ein Wahnsinniger, sieht hinter einer Hecke drei Ballons und denkt sich, okay, der Ballon gehört dazu, das ist der Mörder, rennt mit gezückter Waffe auf diese Ballons zu und bedroht indirekt ein Kind, was diese Ballons hält, mit einer Waffe, kann sich im letzten Moment noch kontrollieren und auch Kara stößt zur Szenerie, will wissen, was los ist. Er berichtet von einem schlimmen Unfall und Georgi ist wohl bei Whittaker in Tangier. Sie sagt, ja, den kenne ich. Also den Brad hier, der, wir sind gut dran, er ist ein großer Kunstliebhaber. Und ja, und James macht dann richtig Druck und sagt, ja, sie müssen direkt morgen früh los, keine Widerrede. Stimmung dezent gekippt. Bond beobachtet dann aus einem Auto raus in Tangier, wie Pushkin von einem beobachtet Pushkin, wie der in ein Auto einsteigt, wird dabei die ganze Zeit ein bisschen von Straßenkünstlern genervt, nimmt dann aber die Verfolgung auf bis zu einem sehr teuren Hotel natürlich. Dort beobachtet James, wie sich Pushkin von einer Frau verabschiedet und anschließend weiterfährt. Am selben Abend kommt Pushkin mit Geschenken, also mit Blumen und Pralinen wahrscheinlich, in das Hotel zum Zimmer seiner Frau, zu dieser Frau, ist ja keine mit seiner Frau, sondern irgendeine Mätresse. Sein Leibwächter wartet vor der Tür, macht sich einen Entspannten auf dem Sofa und findet in dem Zimmer eine extrem verängstigte Frau vor. James steht nämlich mit gezogener Waffe und Schalldämpfer hinter der Tür, wirft Pushkin aufs Bett, droht ihm mit der Waffe und will wissen, was es mit Smert Spionem auf sich hat. Der sagt, ja Alter, das ist ein Ding gewesen von vor 20 Jahren unter Stalin, das ist überhaupt kein Thema mehr. James sagt, ja, schön, dass du lachen kannst, das sind zwei Agenten von uns tot. Pushkin sagt, das ist natürlich sehr bedauerlich, der KGB hat damit aber nichts zu tun. Und James fragt weiter, was ist mit Koskov? Ja, was weiß ich, keine Ahnung, der ist verschwunden, hat Staatsgelder veruntreut. Der James sagt dann wiederum, ja, ich weiß genau, dass der bei Whittaker ist und dazu möchte sich Pushkin nicht äußern an der Stelle. Pushkin aktiviert in einem unaufmerksamen Moment von James an seiner Uhr einen Alarm, der die Security informiert. James schlägt daraufhin Pushkin, sagt, er ist ein Idiot und entkleidet dann die Frau, die immer noch verängstigt im Raum steht, um den Mann, der reinprischt, abzulenken. Dann schlägt er diesen von hinten K.O. Die Frau soll ins Badezimmer gehen, sich was anziehen. Und Pushkin soll sich bereit machen für den Gnadenschuss, soll auf die Knie gehen und bekommt gesagt, dass alle Beweise jetzt gerade gegen ihn sprechen. Herr Pushkin sagt, das mag sein, aber sie beide Seiten tappen gerade im Dunkeln. Also er versichert James, dass er nicht der Richtige ist und stellt die Vertrauensfrage. Und James sagt, ey, wenn ich so überzeugt wäre von der Sache, dann würde ich hier gar keine Diskussion mehr für oder kein Gespräch mehr anbieten, sondern dann wäre die Sache schon gegessen. Also Pushkin wäre bereits tot, aber Pushkin muss tot sein, damit man erfahren kann, wie der eigentliche Plan von Koskov und Co. ist. Und auch Pushkin sagt dann selbst, ah gut, also in dem Fall muss er wohl von der Bildfläche verschwinden.
Ja, es geht ja vielleicht dann auch noch anders, aber spannend auf jeden Fall.
Ja, und damit endet unser heutiger Ausflug in die Welt vom Hauch des Todes.
Absolut. War einiges dabei und wir sind ja doch auch ein bisschen zwischen verschiedenen Orten hin und her gewechselt. Du hast es ja auch mal kurz erwähnt, auch die Zwischensprünge zwischen Bond hier, Tanga da, dann wieder zurück, hier noch was. War schon ein bisschen hin und her, macht es aber auch sehr abwechslungsreich, finde ich.
Ja, und ich hätte noch so zwei Facts, bevor wir kurz in die kurze Nachbesprechung gehen, die ausführlich haben wir ja bei der nächsten Ausgabe. Erinnerst du dich an den Papagei aus dem Safe House?
Ja.
Das ist der gleiche wie in den Tödlicher Mission, also der gleiche Ara.
Aha.
Da hat man eine ganz
Okay.
klare
Ja,
Referenz eingebaut.
ja, ja.
Und was ich auch sehr spannend fand, es wurde nie in Bratislava gedreht, es wurde
Ja.
einfach Wien umdekoriert. Das ist auch spannend, dafür, dass
Auch
es so
sehr
viel.
wild. Ja, die mussten quasi die ganze Straße umbauen, hatte ich auch gelesen. Vor allen Dingen dann auch die ganzen Schilder aufhängen, damit es so aussieht, als wäre es Bratislava, auch von der Schrift her und so.
Genau.
Das ist schon sehr wild.
Absolut. Und jetzt die Frage, also wie gesagt, wir wollen es heute ein bisschen kürzer halten. Wie hat es dir gefallen bisher? Also was hast du für Veränderungen wahrgenommen? Wie blickst du jetzt auf diesen ersten Teil zurück vom Hauch des Todes?
Also wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht zu schauen. Es war sehr abwechslungsreich. Das finde ich immer, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. So, ich habe mich jetzt an keiner Stelle gelangweilt gefühlt oder so. Klar, weiß ich nicht, ob jetzt immer diese intensive Turtelei, sag ich mal, zwischen Bond und ja, dem offensichtlichen Bond-Girl sein muss. Andererseits, ja, schadet auch nicht, bringt ein bisschen Lockerheit rein. Das zum einen. Ich finde auch, unser guter Timothy hat sich da ganz gut reingearbeitet. Also ich finde, es ist gar nicht mal so ein Bruch, auch wenn er anders ist. Aber ich finde, also man kauft ihm die Rolle als James Bond auf jeden Fall ab, auch wenn er sie vielleicht an ein, zwei Stellen anders interpretiert. Du hast ja auch gesagt, er hat extrem viel Spaß, ist irgendwie auch auf eine Art locker und trotzdem seriöser als der Moore zuletzt, finde ich. Was mir persönlich wieder so ein bisschen mehr entgegenkommt, als dass wir jetzt nur Slapstick und ein bisschen Spaß hier und da haben. Das fand ich ist auch sehr gelungen und genau von der Story her bin ich eigentlich auch überzeugt erstmal soweit. Also ist schon ein bisschen verwirrend an ein, zwei Stellen. Die Idee zu sagen, ja komm, wir ziehen es hier mal von der Seite auf, machen einen Überläufer draus mit wichtigen Infos, der aber eigentlich alle verarscht, inklusive seiner eigenen Organisation, weil er sich von der auch vermutlich losgesagt hat, finde ich auch eine coole Idee für einen Aufhänger. So viel vielleicht mal an der Stelle. Aber ergänz mich gerne, du wirst auch noch ein paar Gedanken haben.
Ja, also jetzt hat es ja angekündigt, dass ich die Anlage von Dalton ganz gut finde, weil er einfach deutlich seriöser auftritt, also viel ernster. Klar, so ein bisschen dieser Humor geht verloren, weil er jetzt nicht der Sprüchetyp ist, aber die Rolle ist einfach ein bisschen ernster und seriöser angelegt, sodass du es einfach wieder glaubwürdiger ist. Und ich finde, er spielt es sehr, sehr gut.
Ja, und irgendwie auch ein bisschen glaubhafter als Connery, der auch gut war, so als Bond, da haben wir auch schon viel zu gesagt, aber auch irgendwann vielleicht ein bisschen gesetzteren Alters war und eher wie so ein Opi macht Urlaub und klärt ein bisschen was auf halt war.
Ja, genau. Und wie gesagt, Moore war sowieso nie mein richtiger Fall, weil es da zu sehr in diese Slapstick-Comic-Relief-Geschichte lief. Und das ist jetzt halt deutlich ernster wieder. Ich finde auch was dich ein bisschen gestört hat, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, diesen Beziehungsaufbau mit Kara, dass man mehr versucht draus zu machen als irgendwie eine lose Begegnung, die irgendwie rein beruflich ist. Also ist
Voll.
es beruflich, weil er will ja Informationen von ihr und es funktioniert auch, aber man hat das Gefühl, okay, da könnte auch ein bisschen was draus entstehen. Ja, finde ich nicht verkehrt.
Und sie stellt auch mal die richtigen Fragen, mal ganz abgesehen davon. Ich meine, die machen dann trotzdem rum da in der Gondel, aber sie sagt ja schon erstmal so: Nee, lass mal nicht machen. Ich kenne dich halt erst seit 2 Tagen, wo ich mir denke: Aha, es gibt doch noch reflektierte Frauen im Bond-Universum, die vielleicht noch realistisch agieren in der Hinsicht.
Ja, und auch, also du hast ja trotzdem so kleine humorvolle Sachen mit drin, wie zum Beispiel als sie unbedingt ihre Stradivari haben will, sie nochmal zum Konservatorium wollen, James Dreimann sagt nein, und dann hast du die Blende drauf, wie er trotzdem vor dem Laden sitzt und total genervt ist.
Ja, auch ganz gute Schnitte dann halt auch, ne? So von,
Ja.
also vom Aufbau her. Nicht, dass es ewig ausdiskutiert, sondern einfach der Schnitt, ja, er hat es halt doch nachgegeben.
Genau, es kommt halt mehr über die Szenerie zustande. Und auch die Geschichte mit dem Champagner, dass James M. einfach den Zettel in die Hand drückt und sagt, ja, also das eine, das ging gar nicht. Das war ja unter aller Sau, was du da ausgesucht hast. So, das ist jetzt natürlich nicht die klassische Pointe, wie sie einen Roger Moore macht, aber es wird
Aber
trotzdem deutlich.
genau, wollte ich gerade sagen, verlangt vielleicht ein bisschen mehr vom Zuschauer, aktiver dabei zu sein und mitzudenken, weil er sich Sachen über die Bilder erschließen muss oder über die Szenerien, über den Verlauf, aber es nicht explizit angesprochen wird. Deshalb braucht es vielleicht auch einen Moment, bis man das Doppelspiel vielleicht einigermaßen klar rauskriegt. Ich meine, man kriegt genug Hinweise dann, dass man das irgendwann zuordnen kann. Im Prinzip kannst du es aber relativ schnell ja sehen, wenn man jetzt sich einmal damit auseinandersetzt, dass Koskov hier vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, viele Indizien darauf hindeuten, dass er nicht das zu sein scheint, was er vorgibt.
Ja, also dieses ganz große Geheimnis bleibt für den Zuschauer jetzt nicht. Also das stimmt, damit wird
Nee,
jetzt
das
nicht
stimmt, aber
groß
ich glaube, du
gespielt.
musst trotzdem mitdenken, weil es wird dir jetzt nicht von Anfang an gesagt, hier, guck mal, pass mal auf, hier haben wir das. Ich erkläre dir im Detail, wer der Koskov ist, dass er eigentlich ein falscher Dude ist. Und weil das hatten wir auch schon in Filmen, wo wir gesagt haben, oh, weiß ich nicht, ist ein bisschen viel offensichtlich von Beginn an.
Ja, also ich finde also ich hatte auch, das hast du ja eben gerade gesagt, keinerlei Langeweile empfunden. Und das hatte ich teilweise wirklich bei Bond-Filmen, wo Szenen dabei waren, auch längere Szenen, wo du dachtest, boah, das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Sondern du bist schon echt gut abgeholt, fühlst dich interessiert oder willst der Handlung folgen, willst wissen, wie es
Ja,
weitergeht.
und
Du hast viele
voll.
Wechsel drin von unterschiedlichen Dingern. Das heißt aber auch, du musst aufpassen, jetzt nebenher am Handy daddeln, dann verlierst du ganz schnell den Überblick, was wo abgeht.
Genau, das war das, was ich meinte. Das verlangt so dem Zuschauer ein bisschen mehr wieder ab, als dass du alles gesagt bekommst und alles ins Lächerliche gezogen wird, wo die Geschichte vielleicht gar nicht so relevant ist.
Genau, wo man versucht, dann mangelnde Kenntnisse oder Fähigkeiten mit Humor zu kompensieren. Und also wirklich, diese Pre-Title-Sequenz ist ein ziemlicher Brecher. Also, ich finde, die ist echt gut gewählt. Die baut Spannung aus, und dass du sie halt wieder benutzt, um einen Callback zu machen, ohne jetzt da komplett die Vorgeschichte zu erzählen. Weil man hätte ja auch einsteigen können mit Bratislava, mit dem Konzert, hätte aufhören können, als der Jet dann abhebt oder James und Saunders auseinandergehen oder so. Das hättest du ja genauso nehmen können. Aber das hat ja nochmal deutlich mehr Action gehabt, und du hast trotzdem die Referenz dann zum weiteren Film.
Absolut, und wie gesagt, an der Stelle finde ich auch sehr deutlich, ist vielleicht auch ein Faktor dafür, dass man jetzt nicht gelangweilt war. Es sind schon, die Action-Szenen sind schon gut, die sind immer noch jetzt nicht in dem Sinne aktuell, weil es natürlich Bilder aus einer anderen Zeit schon sind. Ich meine, es ist schon einige Jahre her, aber so von der Intensität, wie es sich vielleicht auch mitreißt, finde ich, ist es schon sehr gut. Also da kann man sich das heute immer noch anschauen, ohne eben zu sagen, oh, ich fühle mich gelangweilt, weil die kommen einfach nicht so realistisch rüber, da passiert einfach nicht so viel, ist alles sehr gestellt. Hatten wir ja auch schon bei Bond, dass wir gesagt haben, oh, die Kampfszenen, naja, ist für heute halt einfach vielleicht ein bisschen schlecht gealtert. Finde ich an der Stelle nämlich jetzt aber nämlich nicht. Und das macht dann schon Laune.
Ja, da bin ich bei dir. Und abschließend noch, was ich zu Dalton sagen wollte, das ist schon mal ein Ausblick. Also jetzt gerade geht es noch, aber das ist schon teilweise deutlich brutaler angelegt und deutlich, ja, nicht rachsüchtiger unbedingt, aber wirklich brutaler in der Handhabung, im Umgang mit seinen Kontrahenten als die Vorgänger. Aber das macht, glaube
Ja,
ich, Sinn,
bin
an
ich
anderer Stelle
gespannt.
zu besprechen.
Ja.
Bis dahin, denke ich, haben wir da einen ganz guten Einblick gegeben zum heutigen
Absolut.
Teil. Und ja, dann kommt das große Finale dann in der nächsten Ausgabe, würde ich sagen.
Genau so wird es sein. Freue ich mich auch schon drauf, weil ich ja den Film auch noch nicht kenne. Also es ist ja auch nach wie vor für mich noch spannend, was bringt der Film denn noch alles mit an Szenen, an vielleicht auch Orten, an Handlungen. Daher, ich gehe sehr positiv in die nächsten 2 Wochen.
Sehr gut. Gut, ich hoffe, positiv gehen wir heute auch aus dem heutigen Quiz. Und
Ja.
ich glaube, alle Möglichkeiten sind da, es ist alles präsent, es sind alles Fragen, die du
Vielleicht hätte ich
beantworten
mit meiner
könntest.
Aussage noch kurz warten sollen, aber gut. Schlecht gealtert, die Aussage.
Ah, ja, und das innerhalb von Sekunden. Ja. Also, mein Lieber, wir haben wieder, also ich habe 6 Fragen für dich rausgesucht aus Triple Pursuit James Bond, aus dem Französischen übersetzt ins Deutsche, deswegen manchmal ein bisschen sinngemäß eher. Und wir haben 6 Kategorien. Heute darfst du dir eine schnappen, in der nächsten Ausgabe die andere und dann in der Kurzgeschichte nochmal 2 weitere. Wir hätten zur Auswahl eine Schauspielfrage, eine Drehfrage, eine Fahrzeugfrage, eine Auftragsfrage, eine Drehortfrage oder eine Regiefrage.
Lass uns mit der Regiefrage starten. Die weiß ich, wenn ich sie überhaupt weiß, weiß ich die spätestens beim Buch nicht mehr.
Also, auch ihr ZuhörerInnen könnt es wissen, weil ich hab's ganz am Anfang direkt erzählt und jetzt bin ich gespannt, ob du selbst recherchiert hast oder gut aufgepasst hast. Ich hoffe natürlich, es läuft. Die Frage ist, in welchem Jahr kam Der Hauch des Todes oder im Original eben The Living Daylights in die deutschen Kinos? Ja, reicht mir, muss nicht der Monat sein. Gibt Bonuspunkt, wenn du auch den Monat weißt.
Einen Monat muss ich tatsächlich passen, aber an der Stelle hatte ich wenigstens recherchiert mit der Jahreszahl und bin bei 87, also 1900 logischerweise, stehen geblieben. Ich meine, es war die deutschen Kinos, war irgendwann im Sommer.
Das ist auch richtig.
Aber Monat, Juli, August irgendwann hätte ich gesagt, aber...
Man muss sich auf einen einschießen. Hast ja nichts zu verlieren, nur zu gewinnen.
Ich sag August.
Ey, Respekt, das gibt sogar den Bonuspunkt.
Wahnsinn, ey, was? Bonuspunkte gibt es auch schon einzuhalten.
Das ist ja gut. Das ist ja ein Traumstart. Das könnte ja dein Film sein.
Stark angefangen 10 Punkte und vielleicht dann noch stärker nachgelassen. Ne? Man kennt mich.
Ja, ich sehe schon, das wird der beste Film aller Zeiten für dich. Ja, August 87 ist komplett richtig.
Ja, das ist überraschend, aber da ist doch ein bisschen was hängen geblieben von der Vorrecherche. Sehr dankbar an der Stelle, aber dass ich das nicht für die Bücher aufgehoben habe.
Wohl wahr. Das wäre wahrscheinlich dann nicht mehr so präsent.
Ja, vielleicht das Jahr hätte ich vielleicht auch noch rauskriegen können, wobei, da wäre ich vielleicht dann auch mit der Jahreszahl vom Buch durcheinander gekommen.
Ja, diesmal sind die Abstände zu der Kurzgeschichte doch nicht so weit, weil wir ja nur 2 Filme haben und dann wieder in die Bücher gehen, beziehungsweise ist ja nur noch die eine Kurzgeschichte und dann widmen wir uns mal anderen Lektüren rund um den Bond-Kosmos. Aber das ist ein Thema für später. Jetzt sind wir, glaube ich, am Ende der Folge wieder mal angekommen. Wir hoffen, glaube ich, im Namen von beiden, ihr hattet Spaß damit, ihr konntet ein paar Erkenntnisse mitnehmen, hattet eine nette Zeit, reicht. Ihr müsst ja nicht sofort in großes Gelächter und freudestrahlend ausbrechen, wie unser James Bond mit seiner Kara im Opernhaus. Aber vielleicht ist es nah dran und ihr habt wenigstens Bock, dann das Ganze zu komplettieren, indem ihr die nächste Ausgabe auch hört. Und darauf freuen wir uns, werden uns natürlich bestmöglich vorbereiten. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Und die letzten
Wolle. Damit die weiteren Bonuspunkte auch noch aufs Konto purzeln. Ist ja wohl klar. Ansage. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Es hat wieder wie immer Spaß gemacht mit dir. Ich habe auch Spaß am Film gehabt, ist auch immer wichtig. Ist eine nette Abwechslung zu den Büchern und Kurzgeschichten, die wir ja auch noch nicht durch haben, wie du gerade gesagt hast. Die kommen auch wieder und dann auch wieder zur rechten Zeit. Aber für den Moment viel Spaß beim Film und jetzt natürlich für euch allen viel Spaß beim Podcast. Bleibt gerne dran, dann auch für die nächste Folge.
Jawohl, macht's gut.